Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen. Die Documenta geht zu Ende. Und wir wollen wissen, was wir eigentlich aus der Antisemitismusdebatte für die Zukunft lernen können. Außerdem erinnern wir an den Mann, der eine der meistgesehenen Faust-Inszenierungen der deutschen Theatergeschichte inszeniert hat. Und wir bleiben noch im Theater und schauen uns an, wie Puppen die Geister von Bertolt Brecht lebendig werden lassen. Und wir stellen fest, auch über 30 Jahre nach der Einheit müssen bekannte Ostkünstler im Westen entdeckt werden. Diesmal eine Fotografin, die den DDR-Alltag fotografierte, wie niemand sonst. 4 Tage noch. Wer jetzt noch zur Documenta nach Kassel will, muss sich ein bisschen sputen. Die insgesamt 100 Tage sind am Sonntag vorbei. Wir schauen jedenfalls in dieser Woche nochmal ausführlich zurück auf diese Kunstausstellung, die ja so viel wollte, dem globalen Süden eine Stimme geben, den westlichen Kunstbetrieb zu hinterfragen, eine neue Form der Zusammenarbeit zu etablieren, nicht mehr der einzelne Künstler mit seinem ästhetischen Konzept, sondern das Kollektiv und wie es die Gesellschaft verändern kann. Eine sehr politische Ausstellung, eine viel diskutierte Ausstellung, vor allem aber ging es immer wieder um eins, nämlich den Antisemitismus. Fragwürdige Bilder und Filme mit antisemitischen Motiven, ebenso Nähe zu Israel-Boykottbewegungen, vieles andere mehr. Die gezogenen und nicht gezogenen Konsequenzen daraus und die Debatten, die geführt worden sind oder vermieden wurden. All das hat uns beschäftigt in den letzten Wochen und wir wollen in dieser Woche nochmal das Ende der Documenta zum Anlass nehmen, zurückzuschauen, was die Öffentlichkeit eigentlich lernen kann aus dem Streit um Antisemitismus auf dieser Documenta. Für die Zukunft auch. Und das wollen wir tun mit einem Mann, der sich immer wieder zu Wort gemeldet hat bei diesem Thema. Auch Berater war dieser Documenta, nämlich Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Schönen guten Abend, Herr Mendel.
Guten Abend, Herr Balzer.
Es gab ja so viele Versuche, ins Gespräch zu kommen, auf beiden Seiten. Auf Seiten der Kuratoren von Juan Grupa und auf Seiten von Kritikern, Wissenschaftlern, der Politik. Bis zum Schluss aber, so scheint es jedenfalls, bleiben die Fronten verhärtet. Warum?
Ich würde noch mehr sagen, es ist nicht nur, dass sie verhärtet bleiben, sondern sie wurden immer mehr verhärtet. Also dass diese Lagerbildung, die sich am Anfang gezeichnet hat, hat sich im Laufe der Zeit doch immer verstärkt. Und das hat damit zu tun, dass jede Seite wollte sie in sein Recht behalten. Und wenn neue Vorwürfe kamen, fühlte sich diejenige, die Antisemitismus angeprangert haben, bestätigt. Sie haben noch einen Beleg gefunden. Und von der anderen Seite, vor allem der Seite der Künstler und andere auf ihrer Seite, die sahen hier einen Beleg dafür, dass sie rassistisch angegriffen werden und das Ganze ein Versuch der Sabotage der gesamten Documenta ist.
Wer hätte denn an welcher Stelle stärker auf den anderen zugehen müssen?
Was mich überrascht hat, war die Tatsache, dass die Juan Grupa zum einen immer betont haben, sie wollen was dazulernen, dass sie offen sind und dass sie nicht hierarchisch sind. Und umso mehr die Documenta, man mehr Zeit in die Documenta hat, hat man gesehen, dass es eher eine Fassade ist. Zum einen haben sie konsequent jede Möglichkeit, also jede Beratung abgelehnt, also jede Möglichkeit zur Beratung wurde als Zensur dargestellt. Zum anderen gerade die Möglichkeit, die Documenta zu öffnen und beispielsweise Kunstwerke, die auf der Kritik sind, mehrstimmig zu kommentieren, wurde von Juan Grupa immer wieder abgelehnt. Also das heißt, da war trotz der Anspruch auch auf mehr Sprachigkeit oder so mehr Perspektiven doch das Beharren, dass nur ihre Stimme, nur ihre Interpretation vor die Kunstwerke dort vor Ort dargestellt wird.
Und dabei gab es doch so viele Versuche von verschiedenen Seiten da einen Dialog herzustellen. Sind das die falschen Versuche gewesen? Hätte man es anders anpacken müssen?
Ja, also zum einen ist es schwierig, wenn schon die Kunstausstellung läuft, etwas noch zu reparieren. Also wir haben es gesehen, dass der Banner von Tarin Padeh, der rausgenommen wurde, das hat einer Seite sehr viele Verletzungen verursacht. Und das wurde auch als Angriff in die Kunstfreiheit so interpretiert. Das bedeutet, dass wenn die Ausstellung schon läuft und wenn die Vorwürfe schon da sind, das ist sehr, sehr schwierig, aufeinander zuzugehen. weil da damit ist damit geht einher auch ein Zugeständnis, dass man etwas falsch gemacht hat und deswegen hat das auch nicht funktioniert.
Das heißt, jetzt, wenn die Documenta bald zu Ende sein wird, lohnt es sich dann nochmal, diese Debatte zu führen, vielleicht anders zu führen?
Ich denke, bleibt uns nicht übrig, dass diese Debatte weiterzuführen, weil die nächste Weltkunstausstellung oder die nächste internationale Kulturfestival wird in ein paar Monate oder in einem Jahr wieder in Deutschland sein. Und diese Debatte, das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen mit der Ruhr-Triennale 2020, das kommt immer wieder zu den gleichen Fragen, also die Frage des globalen Südens und des globalen Nordens, die Frage, wo ist die Grenze zwischen Antisemitismus und Kritik an der Stadt Israel. Und wenn wir diese Debatten jetzt nicht führen nach der Documenta, werden wir wieder vor der Situation stehen, dass eine Kultur, internationale Kultur- oder Kunstevent in der Kritik steht.
Das heißt, das ist eigentlich erst der Anfang. Diese Debatte wird noch stärker werden, sie wird sich noch ausweiten, so höre ich es aus Ihren Worten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie lernen aus dieser Documenta, wie besser umgehen beim nächsten Mal und wie vor allem auch, Sie haben es ja schon erwähnt, also Ruan Grupa, aber auch Taring Padi, die indonesischen Künstler, die ja mit diesem großen Plakat, mit dieser großen Wand dort am Anfang, die ja so am Anfang stand, dieser ganzen Debatte um antisemitische Motive, die da auf die Kunstfreiheit gepocht haben. Also wie kriegt man das in Zukunft zusammen, die Kunstfreiheit zu erhalten, die ja nun mal Verfassungsrang hat, und Antisemitismus zu verhindern?
Ja, das hat zum einen einen strukturellen Aspekt. Also wir hatten hier zum allerersten Mal eine Ausstellung in dieser Dimension, wo keine wirklich die Verantwortung oder mindestens die kuratorische Verantwortung übernommen hat. Also die Ruhr-Gruppe hat das immer die nannten das Lumbungsprinzip. Das wurde immer weiter delegiert von einem Kollektiv zu dem anderen, was zum einen einen Charme hat, dass hier so eine gewisse Offenheit geleistet wurde. Auf der anderen Seite, wir haben hier ein riesengroßes Projekt im Umfang von 46 Millionen Euro, Großteil aus der öffentlichen Hand, das ohne wirklich Zuständigkeit verläuft. Und das ist ein strukturelles Problem, das nicht unbedingt mit der Kunstfreiheit zu tun hat, sondern mit der Verantwortung und mit Qualitätssicherung.
Das heißt, ja, es muss Verantwortung übernommen werden, auch bei anderen Kunstausstellungen stärker Verantwortung übernommen werden.
Ja, das passiert eigentlich tagtäglich in jedem Museum, wo es ein Museumsdirektor und wo Kuratoren ihre Arbeit machen und sie sorgen dafür, dass die Kunstfreiheit gewahrt wird, aber zugleich, dass keine verletzende Kunst oder keine Menschenrechte-Verletzungen dann vor Ort dargestellt werden. Und dieses Spannungsfeld existiert schon in sehr vielen in sehr vielen Museen in Deutschland und das soll auch in Zukunft auch auf zukünftige Dokumente auch garantiert werden.
Gibt es da auch Konflikte, vielleicht vom Verständnis her, zwischen eben, das war ja auch der Anspruch der Documenta, dem globalen Süden eine Stimme zu geben, zwischen dem Anspruch vielleicht, weiß ich nicht, einer westlichen Öffentlichkeit, einer westlich geprägten Öffentlichkeit und einem ganz anderen, auch politisch-gesellschaftlichen Setting im globalen Süden?
Ja, es gibt sicherlich unterschiedliche Perspektiven, auch in Bezug auf beispielsweise auf die Stadt Israel. Ist der Staat Israel ein koloniales Projekt? Ist es der Staat von den Opfern von des Holocaust? Also das sind wichtige Fragen und diese Perspektiven haben ihr Platz. Dennoch, ich denke, wir tun uns zu leicht, das hier zu sagen, das ist alles, der ganze globale Süden hat eine Perspektive und der globale Norden hat eine andere Perspektive. Wir haben auch auf der Documenta gesehen, dass Großteil der Kunstwerke gar nicht mit dem Thema Antisemitismus zu tun hatten, sondern dass wirklich ein kleiner Teil von Arbeiten so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, berechtigerweise. Und zum Zweiten, und das war auch beispielsweise in dieser Arbeit von Taring Padi zu sehen, die antisemitische Vorurteile, sie sind gar nicht im globalen Süden entstanden. Das war ein klassischer Import, also beziehungsweise ein europäischer Export in der ehemaligen Kolonien. Also wir haben praktisch zurückbekommen, antisemitische Vorstellung von Juden mit langer Nase, mit Reißzähnen, mit blutunterlaufenden Augen. Das sind Bilder, die schon seit dem Mittelalter in Europa benutzt werden, um Juden darzustellen. Also das zu sagen, da gerade diese Art von Kunst ist eine genuine Kunst des globalen Südens, ist eine ahistorische, also praktisch eine falsche Verständnis der Kunst.
Empfehlen Sie dennoch kurz entschlossenen, nach Kassel zu fahren in den letzten Tagen?
Absolut. Also der Documenta 15 ist eine sehr gelungene Documenta in ihrer künstlerischen Vielfalt. Es gibt viel zu sehen, viel zu erleben. Und über die Kleinzahl von problematischen Werken, darüber lohnt sich zu debattieren, aber man sollte auf keinen Fall gerade so eine einzige Kunstausstellung boykottieren.
Bis Sonntag wäre jedenfalls noch Zeit, und wenn Sie sich noch weiter informieren wollen, da finden Sie einiges unter deutschlandfunkkultur.de. Die Documenta also noch bis zum Sonntag. Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank von Frankfurt am Main, schaut nochmal zurück auf die Lehren aus der Debatte um Antisemitismus auf dieser Documenta. Herr Mendel, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Gerne.
Christoph Schroth, legendärer Theatermann, 85 ist er geworden. Gerade Most in der Republik, eine wirkliche Legende, viel bekannt. Über 20 Jahre war er Intendant in Cottbus, wo er mit seinen Zonenrandermutigungen, wie er sie nannte, Furore machte. Davor war er in Schwerin, wo er in den 80er Jahren sehr erfolgreiches und viel gesehenes Theater gemacht hat, mitten in der DDR. Eine der meistgesehenen Faust-Inszenierungen, seitdem es Faust gibt, und Wilhelm Tell, eine Inszenierung von 1989 mit dieser vielsagenden Szene, die Axel Seitz nochmal hervorgeholt hat.
Wir sind frei. Wir sind frei, 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 wir sind frei,
wir sind frei,
wir sind frei,
frei, frei,
frei, wir sind frei,
frei.
Ich glaube, dass ich die wesentlichste Zeit meines Lebens hier in Schwerin erlebt habe, und ich habe nie wieder so eine intensive Arbeit mit dem Ensemble erlebt, wie gerade hier in Schwerin. Es war ein Abenteuer und es war eine beglückende politisch-ästhetische Auseinandersetzung mit einem hochqualifizierten Schauspielensemble und einer tollen Leitungsmannschaft.
So erinnerte sich Christoph Schroth an seine Schweriner Zeit. Schillers Tell gehörte zu seinen letzten Inszenierungen am Mecklenburgischen Staatstheater nach 15 Jahren. 1974 fing der damals 37-Jährige als Schauspieldirektor in Schwerin an.
Wir sind vielleicht ein bisschen sehr zu harsch vorgeprescht, haben dann über den ersten Entdeckungsabend einen Durchbruch beim Publikum und innerhalb des Ensembles erzielt.
Und die Entdeckungen von 1979 wurden zu dem Theaterereignis.
Aber nun, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als je zuvor.
Goethes Faust, Teil 1 und 2 an einem Abend, geplant für eine Spielzeit, dann Dauerbrenner für ein Jahrzehnt. Der Ansturm aus der gesamten DDR sowie der Bundesrepublik ließ nicht nach.
Eine sehr aufregende Arbeit war das. Künstlerisch, aber auch kulturpolitisch, was das Verhältnis des Theaters zum Publikum betrifft.
Christoph Schroth. Schauspieler Veit Schubert hat mit ihm gespielt und hat den Faust damals gesehen. Guten Abend.
Guten Abend.
Reden wir erstmal über diese legendäre Inszenierung Faust. Wie haben Sie sie erlebt?
Naja, ich war Student in Rostock und wir sind sehr oft nach Schwerin gefahren, weil Schwerin ein Theater war, was so mutig und so offen mit bestimmten Problemen in unserem Lande damals umgegangen ist, dass wir uns da irgendwie so als junge Leute verstanden gefühlt haben. Das waren Theaterfeste unglaublichen Ausmaßes. Und viele von den Schauspielern da in Schwerin damals haben auch mit uns Rostocker Studierenden gearbeitet. Und ja, das war eine große Liebe. Also mit dem Zug nachts zurück, dann wieder nach Rostock. Aber wir haben alles in Kauf genommen, bloß damit wir die Aufführung da sehen konnten. Faust war ein Theaterfest, also knapp 6 Stunden lang. Und ein ganz tolles Ensemble. Also das Ganze hatte so einen großen, also im besten Sinne wirklich Volkstheatercharakter.
Was heißt das genau? Woran erkannte man das?
Naja, ich kann mich an den Auerbachs Keller erinnern, in dem sehnsuchtsvoll darüber nachgedacht wurde. Also die Fragen da in Mephisto und Faust, wo sie herkommen, aus Spanien. Und dann sagte das ganze Ensemble, die da so trinkend herum saßen, ach, Spanien. Und der ganze Zuschauerraum hat gelacht. Also das haben viele Leute verstanden, die Sehnsucht nach der Welt in dem Land, in dem wir gelebt haben damals, zum Beispiel. Also das geht weit über Goethe hinaus und hat sehr viel mit der DDR zu tun.
Diese schwankende Faustfigur, die nicht so richtig weiß, wie sie die Welt um sich herum verstehen soll und vielleicht auch ein bisschen verändern soll oder eben auch nicht, und dann so ein Faustchen den Pakt mit Mephisto eingeht und irgendwie selber daran auch als Mensch, als Person, auch mit der eigenen Ethik sozusagen scheitert. War das auch ein Stückchen DDR?
Ja, und es waren vier verschiedene Kollegen, die das gespielt haben. Also den alten Faust, den verzweifelten, dann den jungen Faust, einen Faust, der als Unternehmer im zweiten Teil, so habe ich das damals verstanden, sich etabliert, und dann einen wunderbaren alten Schauspieler, Heinrich Schmidt, der dann am Ende gesagt hat, ein Sumpf zieht am Gebirge hin, verpestet alle schon Errungene, den faulen Pfuhl auch abzuziehen und so weiter. Aber das war wunderbar. Das war ganz, ganz toll.
War das das Theater, von dem immer die Rede ist, dass es eben zu DDR-Zeiten etwas ausdrücken konnte, was woanders nicht sagbar war?
Das war im Theater generell der Fall. Das war im Kino und im Fernsehen schwerer, weil das stand alles mehr unter Beobachtung. Und am Theater war der Deal natürlich, dass wir kritisch über eine Gesellschaft, in der wir halt gelebt haben, nachdenken. Irgendwie sind die Regierenden davon ausgegangen, dass im Grunde die Einstellung, positiv auf die Gesellschaft einzuwirken, der Konsens ist und dass die Theaterleute auch nichts anderes vorhaben. Manchmal haben sie eben auch andere Sachen vorgehabt, die dann die Zuschauer sehr gut verstanden haben.
Vielleicht haben die Regierenden die Kraft des Theaters in diesem Fall unterschätzt, könnte man ja auch im Nachhinein sagen.
Könnte man sagen. Es ist generell für Politiker schwer, glaube ich, wenn man sich mit Kunst beschäftigt und mit der innewohnenden Kraft der Freiheit, ist das so eine Sache. Also das ist ja auch in der Gegenwart jetzt nicht unbedingt in allen Ländern gang und gäbe, dass jeder öffentlich denken kann. Also dass das Denken frei ist.
Und Sie hatten ja dann auch die Gelegenheit, um nochmal auf diese legendäre Inszenierung zurückzukommen, diese Faust-Inszenierung, die offenbar eine ganze Theatergängergeneration im Osten geprägt hat, nämlich Faust, auch nochmal als Student eine kleine Rolle zu spielen.
Ja, ich durfte dann auf einem Gastspiel, übrigens in die Bundesrepublik, das war meine erste Reise damals, durfte ich eine Hexe spielen auf dem Brocken. Also ich war eine dieser Hexen und ich war, was war ich noch, Euphorion im zweiten Teil. Das hat vorher ein Schauspieler gespielt, der Artist gewesen ist und auf einer Strickleiter in den Bühnenhimmel, also ins Portal hochgeklettert ist. Und das habe ich mit sehr viel Angst dann irgendwie versucht ersetzen.
Was man nicht alles auf sich nimmt da als junger Schauspielstudent. Ja. Und dann hatten Sie Christoph Schroth als Regisseur. Das war die erste Begegnung. Wie haben Sie ihn erlebt als Theatermann?
Ich habe Schroth eigentlich fast alles zu verdanken. Wenn ich die 3 Jahre in Schwerin nicht gehabt hätte, ich weiß gar nicht, ob ich die Kraft gehabt hätte, über so viele Jahre am Berliner Ensemble durchzuhalten, weil Schroth hat jedem eigentlich und vor allen Dingen jungen Leuten den Glauben an die eigenen Fähigkeiten gegeben. Also es war sehr zugewandt, die Arbeit, sehr leidenschaftlich, auch von ihm aus. Also er hat auch verlangt, dass man da zugreift auf der Probe.
Ist auch mal laut geworden und auch mal ein bisschen autoritär. Ja. Das ist ja das, was man dieser Generation zumindest immer auch vorwirft auf dem Theater.
Ja, aber das kann man nicht vergleichen mit all dem, was ich dann später erlebt habe. Ich habe das irgendwie als sehr, na, wie so ein Trainer, als sehr anfeuernd verstanden. Und ich glaube, wir haben uns auch gut verstanden, also überhaupt nicht negativ so. Ich finde es übrigens auch gar nicht schlecht, wenn es im Theater auf der Probe leidenschaftlich zugeht. Wenn man um eine Geschichte kämpft, man kann ja trotzdem sich anständig verhalten, also zueinander. Das bedeutet ja nicht, dass man sich klein machen muss, wenn es mal heftig wird.
Und dann haben Sie im Tell noch gespielt unter seiner Regie. Ende der 80er war das, ne?
Ende der 80er, also 89. 88, glaube ich, war die Premiere, ich weiß nicht, 89. Und das war, ja, das war unglaublich. Der Christoph Schroth wollte eigentlich, glaube ich, Dalsche machen von Schatrow. Also da spielte ja Gorbatschow schon eine große Rolle. Und also
Schatrow, russischer Theaterautor.
Ja, genau, also. Und das Stück hat er nicht gekriegt. Und dann hat er sich nach einem anderen revolutionären Text umgeschaut und kam halt mit Wilhelm Tell an. Da haben wir am Anfang alle irgendwie gelacht. Es ist halt der Wahnsinn. Und dann haben wir in der Arbeit erst gemerkt.
Warum? Weil er als so abgespielt gilt, der Text?
Ja, Schiller. Hm. Also dieses Stück ist, wenn irgendjemand über Theater Späße macht, dann Zivilist schießt auf Obst. Also wenn es irgendeine Kabarettnummer gibt, dann ist Wilhelm Tell immer ganz weit vorne. Und ich meine, die Texte sind wirklich schwierig, weil wenn zum Beispiel, also ich wurde gefragt als Tell, wie meine Reise war, wie war die Reise, Tell? Und mein Text ist gewesen, es war ziemlich beschissenes Wetter, aber der Text hieß damals oder heißt bei Schiller, beim kleinen Achsen, da verhängt es Gott, dass solch ein grausam, mörderisch Ungewitter Gählings herfürbrach aus des Gotthards Lünden. Das muss man.
Alles noch parat. Alles noch
alles,
parat.
Das weiß ich noch, weil das war so absurd. Und damit ist es uns irgendwie gelungen oder Schroth gelungen, die Endzeitstimmung, die Sehnsucht in der DDR zu beschreiben, die Sehnsucht nach Freiheit. Also, das ging mit dem alten Schiller ganz gut.
Und er hat offenbar diese Stücke eben alle auf den Boden geholt, also fassbarer, greifbarer gemacht. Sie haben von Volkstheater gesprochen, ne?
Naja, immer. Also Schroths Theater war, so habe ich es kennengelernt, immer eins, was in der Auseinandersetzung mit der Gegenwart war. Also egal, womit er sich beschäftigt hat. Es ging immer um die Realität, es ging um die Träume, die Menschen haben, die sie in einer Realität nicht leben können, über die Sehnsüchte, über die Katastrophen, die sich einstellen. Also sehr gegenwärtiges Theater.
Und hat er davon etwas mitgenommen in die Zeit nach der Friedlichen Revolution? Ich meine, ja wirklich sehr lange, über 20 Jahre dann in Cottbus am Staatstheater, dort die Zonenrandermutigungen gemacht, auch großes, spektakuläres, zum Teil aufwendiges Theater, was sehr erfolgreich war in einer sehr schwierigen Region, gerade dort Cottbus, um Cottbus herum, wo die Umbrüche massiv waren in den 90er und 2000er Jahren. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Es gab ja viele Reformideen, wie man eine Gesellschaft verbessern kann. Der Weg ging ja dann eher zur D-Mark und war eine ziemlich eindeutige Entscheidung. Und die Träume blieben oder sind eben wieder da oder waren nie weg. Also nach einer gerechteren Gesellschaft und einem besseren Leben und so weiter. Und ich glaube, dass der Schroth darum immer gekämpft hat. Es ist nur so, dass zu Ostzeiten natürlich jeder das wollte. Also die Sehnsucht nach einer Auseinandersetzung war unglaublich groß und die Sehnsucht nach der Demontage dieses festgefügten Landes auch. Und dann kommt aber eine Zeit nach der Wende, da ist die Sehnsucht nach dieser Auseinandersetzung oder nach einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in der Gegenwart vielleicht nicht so groß, weil die Leute andere Sorgen haben. Und ich habe das so in Erinnerung, also die Sachen, die ich gesehen habe, dass Schroth sehr gekämpft hat. Weil irgendwo war der Mann auch ein Idealist, also im besten Sinne.
Das sagt Veit Schubert, der Schauspieler, der Christoph Schroth kennengelernt hat, schon als Student, erst im Zuschauerraum in Schwerin, dann sogar auf der Bühne in der legendären Faust-Inszenierung, später als Wilhelm Tell in der Tell-Inszenierung in Schwerin und jetzt zurückgeschaut hatte auf dieses Leben als Intendant und Regisseur. Christoph Schroth, also im Alter von 85 Jahren gestorben. Herr Schubert, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitteschön. Danke.
Und wir bleiben noch beim Theater und gehen ans Berliner Ensemble, wo Christoph Schroth ja auch Regisseur war. Ans Brecht-Theater also. Oder einst Brecht-Theater, muss man natürlich sagen. Zu Ostzeiten vor allem, aber natürlich auch genauso wahrgenommen. Davor sitzt er immer noch in Form einer Bronzeskulptur, dieser Brecht. Und drin ist er irgendwie auch noch, jedenfalls Seine Gespenster, so heißt die Premiere, die heute Abend zu sehen war. Brechts Gespenster von Suse Wächter und André Mumot kommt aus dieser Premiere. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und es war Puppentheater, wie das sich eben gehört bei Puppenspielerinnen, Regisseurin Suse Wächter. Sie hat Puppen auf die Bühne gebracht. Was sind das für Puppen?
Das ist eine große Auswahl ihrer typischen Puppen, ihrer historischen Figuren, die sie eben in Puppengestalt auf die Bühne bringt. Wir sehen sie vor einem schwarzen Lamettenvorhang, hinter dem übrigens immer mal wieder die Kulisse der Drei-Groschen-Opern-Inszenierung sichtbar wird, die an diesem Haus gerade gespielt wird von Barikowski. Es geht also ganz und gar um Brechts Welt, um dieses Brecht-Haus und um die vielen historischen Figuren, die Brecht vielleicht begegnet sein könnten, aber auch nicht unbedingt begegnet sind. Da steht nämlich Marilyn Monroe rum in diesem Fundus. Da sind alle möglichen Figuren zu sehen. Aber viele hängen da auch sehr morbide von der Decke wie Leichen, Tote. Wie Tote. Das ist eben auch ein Thema dieser Inszenierung. Diejenigen, die nicht mehr da sind und die angerufen werden können.
Und dann lebendig werden. Wie kann man sich das ganz praktisch vorstellen? Also wie genau ist das da auf der Bühne zu erleben?
Also Suse Wächter selbst macht sie lebendig, zusammen mit dem Puppenspieler Hans-Jochen Menzel, aber auch mit Martin Klingeberg und Matthias Trippner, die nebenbei auch noch für Live-Musik sorgen. Und gemeinsam gehen sie eben an diese Puppen heran. Sie tragen sie, sie beleben sie mit ihren Händen, mit ihrer Gestik, auch dann auch mit ihrer Mimik. Diese Figuren können ihren Mund bewegen. Diese Figuren
verschiedener Größe auch, ja?
Oder wirklich sehr lebendig, ja. Sie sind unterschiedlich groß. Es gibt einige, die sind lebensgroß, sehr groß. Andere sind ganz kleine Gliederpuppen, die an diesem Abend das Proletariat darstellen. Und es gibt Zwerge, es gibt Gespenster, die wirklich durch diesen Bühnenraum geistern, die da auch an die Kulisse rangehen, die die Lampen von der Wand reißen. Dabei natürlich immer getragen, zärtlich auch getragen von den Puppenspielern. Und es gibt natürlich Brecht, der selber am Anfang auftritt.
Was ist das für eine Puppe, eine Figur? Oder was ist, wie kann man sich das vorstellen?
Das ist erstmal derjenige, der uns mehr oder weniger begrüßt. Das ist eine kleine Puppe von Suse Wächter geführt.
Wohlgemerkt.
Relativ klein. Ja, also
im Vergleich
zu anderen. Bescheidener, kleiner Brecht mit der üblichen Mütze und der Zigarre im Mund. Und der führt dann in den Abend auch so ein. Also das kann man sich
oder anhören. Die Vergangenheit wird ausgelöscht. Wie gerade der Karl May. Seine Kinderbücher sollen dann total abwesend sein, ja. Sie, liebe Zuschauer, leben in einer gespenstischen Gegenwart, in der alle Gespenster ausgetrieben werden sollen. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Heute Abend wollen wir das Gegenteil versuchen. Ja. Es wird eine Art Gespensterbeschwörung hier.
Das ist Suse Wächter selbst, die da spricht, so in diesem Augsburger Slang von Bertolt Brecht.
Ja. Das ist eine ihrer großen Stärken, das muss man wirklich sagen, auch an diesem Abend wieder hinreißend, alle nur erdenklichen Dialekte anzunehmen, Männerstimmen ganz fabelhaft mit einem ganz tiefen Timbre auch zu interpretieren, immer wieder diese Figuren ganz unterschiedlich zu beleben. Es gibt zum Beispiel eine zombieartige, skelettierte Maggie Thatcher, die sie mit englischem Akzent darstellt und die dann das Loblied auf den Kapitalismus singt und diese armen Gliederpuppen des Proletariats zum Individualismus verführt, was das natürlich dann zu ihrem Ende führt in diesem Brechtschen Ideologiegebäude, um das es auch geht, denn das muss man sagen, es geht darum, auch zu referieren, was der V-Effekt ist, was das Brechtsche Theater insgesamt ausmacht. Und da merkt man schon so ein bisschen, es ist jetzt nicht die starke inhaltliche Vertiefung oder Zusammenführung oder gar das Erzählen einer Geschichte, was in diesem Abend stattfindet. Es ist eher eine Nummernrevue, eine musikalische Nummernrevue. Zum Beispiel darf die Pavarotti-Puppe in einem der lustigsten Momente an diesem Abend die Kinderhymne von Bertolt Brecht interpretieren. Auch das singt übrigens Suse Wächter mit dieser ungeheuren Stimme, mit dieser Pavarotti-Stimme. Das ist ein sehr lustiger, ein sehr heiterer Moment und von solchen kleinen Kabinettsstückchen gibt es eine ganze Menge.
Also handwerklich sinnlich, was sozusagen auf der Bühne zu sehen ist, was die Puppen dort fabrizieren, was vor allem auch Suse Wächter mit ihren Puppenspielerinnen und Puppenspielern dort fabriziert, sehr beeindruckend, aber ihnen fehlt so ein bisschen, vielleicht auch ja, ich weiß nicht, ob man das den Anspruch haben kann, analytischer Tiefgang, ein bisschen mehr Einblicke in dieses Brechtsche Leben mit Höhen und Tiefen und ziemlichen Widersprüchen.
Davon erlebt man tatsächlich gar nichts, was mich ein bisschen überrascht hat. Also die Biografie von Bert Brecht findet an diesem Abend eigentlich nicht inhaltlich Erwähnung. Es geht tatsächlich um seine Theorien, es geht um seine Gesellschaftskritik und die wird dann etwas unbeholfen in die Gegenwart übersetzt, wenn dann so Zwergfiguren auftreten, die den kleinen Mann darstellen sollen mit dem kleinen Geldbeutel. Dann geht es um Putzkräfte, die heutzutage die U-Bahnen für uns putzen müssen. Das ist leider nicht besonders.
Ein Spiel zwischen Karl May und Karl Marx haben wir vorhin gehört, so ein bisschen.
Das ist auch so ein Punkt, wo man merkt, da wird Aktualisierung gesucht, die so ein wenig mit dem Holzhammer herbeigeführt wird. Und das ist nicht subtil. Aber die große Stärke des Abends liegt in dieser hinreißenden Verlebendigung der Puppen und der historischen Figuren. Es ist auch eine Liebeserklärung ein Stück weit an die Vergangenheit, an die Ikonen der Vergangenheit. Wir sind ja im Moment eher so, dass wir die Tendenz haben, sehr kritisch, sehr streng auf die Vergangenheit zu schauen. Und so habe ich auch erwartet, dass mit dem Brecht eher etwas ungnädig umgegangen wird, gerade wegen seines Verhältnisses zu den Frauen zum Beispiel. Das findet nicht statt. Es ist eigentlich eine Liebeserklärung. Eigentlich ist es eine große Hommage an den Denker Brecht und an diese Gestalten der Vergangenheit.
Und das mit vielen Puppen und einem beeindruckenden Puppenspiel erlebt man auch nicht alle Tage auf einer großen Bühne. Ein Puppentheaterabend für Erwachsene, also Brechts Gespenster von Suse Wächter am Berliner Ensemble. Heute war Premiere. André Mumuth war für uns dabei. Vielen Dank.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat Frederik Wirwig.
Im Iran ist Instagram als eines der letzten freien sozialen Netzwerke nach den landesweiten Protesten stark eingeschränkt. Live-Metriken zeigten bei allen großen iranischen Internetprovidern Störungen, berichtete die Organisation Netblocks. Bereits in der Vergangenheit wurde das Internet im Iran bei Protesten stark eingeschränkt. Auslöser der Proteste ist der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Sie war vor gut einer Woche von der Sittenpolizei wegen ihres unislamischen Outfits festgenommen worden und kurz darauf gestorben. Wegen der Antisemitismusvorwürfe gegen ein Leipziger Hotel muss sich der Musiker Gil Ofarim vor Gericht verantworten. Das Landgericht Leipzig teilte mit, es habe die Anklage wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung zugelassen. Der Prozess soll am 24. Oktober beginnen. Ofarim hatte vor einem Jahr in einem Video geschildert, ein Hotelmitarbeiter habe ihn aufgefordert, seine Kette mit einem Davidstern abzunehmen. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Leipzig hat sich der Vorfall aber nicht so zugetragen. Der betroffene Mitarbeiter hatte Anzeige erstattet. Er tritt im Prozess laut Gericht als Nebenkläger auf. Die Verlags- und Buchhandelsbranche in Deutschland hat angeregt, die Mehrwertsteuer auf Bücher zu streichen. Die mittelständisch geprägte Branche brauche gezielte Entlastungsmaßnahmen, um weiter ihrem wichtigen gesellschaftlichen Auftrag nachkommen zu können, sagte die Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs, der Deutschen Presseagentur. Sorgen bereiten der Branche nicht nur steigende Energiekosten und Mieten, sondern auch Papiermangel. Ohne Unterstützung seien manche Buchhandlungen und Verlage in existenzieller Gefahr, so Karin Schmidt-Friedrichs. Die Verleihung der Golden Globes soll Anfang 2023 wieder live im Fernsehen übertragen werden. Das gaben der veranstaltende Verband der Auslandspresse, HFPA, und der US-Sender NBC bekannt. Im vorigen Januar hatte NBC die traditionelle TV-Übertragung der Preisgala abgesagt, weil die HFPA unter massiven Druck geraten war. Deutschlandfunk-Kulturredakteur Max Kubal hat die Vorwürfe in unserem Programm so zusammengefasst.
Die Kritik war wirklich heftig. Es war klar geworden durch Recherchen von einer Zeitung, dass dahinter tatsächlich nur 100 Journalistinnen und Journalisten stehen und die über alle Preise entschieden haben. Und unter diesen 100 Leuten war nicht ein einziges schwarzes Mitglied. Und dazu kamen dann noch Vorwürfe von Bestechlichkeit. Führte alles dazu, dass dann Stars wie Scarlett Johansson massiv den Verband kritisiert haben. Tom Cruise hat seine 3 Golden Globes zurückgegeben.
Inzwischen hat sich die HFPA reformiert und diversifiziert. Sie hat 103 neue Juroren aufgenommen und sich damit verdoppelt. Die Juroren kommen nun aus 62 Ländern, die Hälfte sind Frauen und 10% schwarze Juroren. Die 80. Vergabe der Film- und Fernsehpreise soll nun am 10. Januar in Beverly Hills über die Bühne gehen.
Frederik Wirwig, vielen Dank. 33 Jahre ist der Mauerfall jetzt her und immer noch gibt es diese Entdeckungen, wie jetzt die Fotografin Evelyn Richter in Düsseldorf. Sie war eine der Alltagsfotografinnen der DDR, die eine Perspektive zeigte, die ja nicht zum offiziellen Bild des Landes passte. Momente, die viel von diesem untergegangenen Land erzählen und wie es erinnert wird. Zum ersten Mal zeigt ein westdeutsches Museum eine größere Ausstellung mit Werken dieser Fotografin und versucht, eine Lücke zu schließen. Nadja Baschek hat sich umgeschaut.
Die Ausstellung im Kunstpalast beginnt ziemlich klassisch mit den Anfängen, also den ersten Fotografien von Evelyn Richter.
Weil wir, glaube ich, davon ausgehen können, dass hier im Rheinland vielen Leuten ihr Name gar kein Begriff ist. Und das ist was, was wir unbedingt ändern wollen.
Linda Konze hat die Ausstellung kuratiert. Und so ist es so simpel wie logisch, dass die Schau schlicht den Namen der Künstlerin trägt. Evelyn Richter. 1930 in Bautzen geboren, wächst Richter zu Kriegszeiten auf und lernt danach beim Dresdner Porträtfotografen Pan Walter ihr Handwerk. Doch schon bald entwickelt sie ihren eigenen Stil.
Sie will mehr als zeigen, wie die Dinge gewesen sind, sondern sie will sie kommentieren, sie will sie reflektieren. Und das macht sie dann und entwickelt dazu eine eigene Bildsprache.
Auf Evelyn Richters Schwarz-Weiß-Fotos stehen Menschen im Mittelpunkt. Mal auf der Straße, mal in der Tram, mal im Museum. Manch eine schaut offen und direkt in die Kamera, ein anderer scheint gar nicht zu bemerken, dass er fotografiert wird. Über Jahre hat Richter Fotos in Straßenbahnen aufgenommen. Ein Paar hält sich im Arm, die Blicke gehen melancholisch ins Leere. Ein Mädchen ist in ein Buch versunken. Dieser Serie widmet die Düsseldorfer Ausstellung einen Raum und jeder Themenblock hat in der Schau einen eigenen. Das ist zwar etwas konventionell, aber auch sinnvoll. Wie der Raum Sowjetunion mit Bildern einer prägenden Reise in den 1950ern, erzählt Linda Konze.
Bei ihrer Reise geht ihre Mittelformatkamera kaputt und aus dieser Not macht sie eine Tugend und wechselt zum Kleinbild. Und auf einmal kann sie total anders fotografieren, viel spontaner, viel flexibler, kann Menschen begleiten, wirklich im Alltag und kommt viel näher.
Aber den sozialistischen Alltag zu fotografieren ist nicht immer leicht. Evelyn Richter wird der Leipziger Kunsthochschule HGB verwiesen, weil ihre Bilder nicht auf Linie seien. Dabei will sie die Wirklichkeit abbilden und nicht eine Idee von Realität, wie sie sich die Staatsführung wünscht. Also fotografiert sie oft für die Kiste, wie sie sagt. Viele Fotos bleiben unveröffentlicht. In Auftragsarbeiten gelingt es Richter dann doch, den sozialistischen Arbeitsalltag einzufangen. Etwa eine junge Kranführerin in Latzhose. Oder Frauen an Webstuhl und wuchtiger Stanze. Ihre Bilder schönen die harte Arbeit nicht, sie fangen auch Erschöpfung und Desillusion ein. Das ist Richters Stärke, die flüchtigen Momente zu erfassen, in denen sich ein Gefühl verdichtet. Scheinbar spontan fotografiert, oft wartet sie aber lange auf den richtigen Augenblick. Etwa wenn der Musiker David Oistrach die Geige anlegt. Für die Künstlerin war die Trennung zwischen Auftragsarbeit und Werk ziemlich klar. Im Düsseldorfer Kunstpalast verschwimmen die Grenzen. Hier hängen Plattencover neben Bildern aus dem Archiv, die Richter selbst wohl nicht veröffentlicht hätte.
Wir können jetzt sozusagen hingehen und nochmal schauen, was war da denn noch und uns von der Selbsterzählung auch lösen.
Denn die Grenze zwischen Auftrag und freier Kunst sei fließender als gedacht, meint Kuratorin Linda Konze. Für die Ausstellung hat der Düsseldorfer Kunstpalast mit dem Leipziger Museum für Bildende Künste und dem Evelyn-Richter-Archiv zusammengearbeitet. Die Retrospektive der mittlerweile verstorbenen Fotografin passt gut nach Düsseldorf, einer traditionellen Fotostadt, von der Richter den ersten Bernd- und Hiller-Becher-Preis bekommen hat. Und trotzdem ist sie in Westdeutschland kaum bekannt, wie so viele ostdeutsche KünstlerInnen.
Das sind so eine der Dinge, die ich bis heute nicht so ganz verstehe,
meint Museumsdirektor Felix Krämer. 2019 hat er in Kooperation mit Leipzig Kunst aus der DDR gezeigt. Ein Versuch, ostdeutsche Positionen bekannter zu machen.
Dass es überhaupt noch eine solche Grenze gibt, ist absolut unverständlich.
Aber welchen Sinn hat eine Ausstellung über das Leben und den Alltag in der Deutschen Demokratischen Republik mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung in Düsseldorf? Analoge Schwarz-Weiß-Fotos, schlicht gerahmt, ohne Pomp. Was kann diese Kunst heute noch erzählen?
Sie erzählt uns eigentlich auch was über die Gegenwart, weil Evelyn Richter es geschafft hat, extrem kritische und zugleich empathische Aufnahmen zu machen in einer Zeit, die gesellschaftlich herausfordernd und widersprüchlich war.
Früher hat Evelyn Richter häufig für die Kiste fotografiert. Gut, dass diese Zeiten vorbei sind und die Bilder im Museum hängen. Denn auch wenn sie eine Ära dokumentieren, die hinter uns liegt, viele Bilder sind zeitlos. Beim Betrachten muss man nicht jeden politischen Hintergrund verstehen. Die intimen Aufnahmen der Menschen entwickeln ihren eigenen Sog. Dem kann man sich in der großen Ausstellung hingeben. 9 Räume, nur wenige Vitrinen, dafür 150 gerahmte Bilder an den Wänden. Einfach, ja, reduziert aufs Wesentliche. Eine leise Ausstellung, die so der geduldigen Beobachterin Evelyn Richter gerecht wird.
Evelyn Richter, Ihre Fotografien also in Düsseldorf zu erleben im Kunstpalast bis Januar. Nadja Paschek hat sich für uns schon umgeschaut. So, jetzt gehen wir ins gute alte Kino und schauen uns zwei neue Filme an. Bevor Sie starten, das tun Sie ab Donnerstag. Anke Lewicke ist bei mir hier im Studio aus unserer Filmredaktion. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und dann reden wir erstmal über einen Film, über den wir schon einmal kurz gesprochen haben, nämlich als er in Venedig zu sehen war. Da war Premiere Don't Worry Darling mit Harry Styles und vor allem in der Regie von Olivia Wilde. Ich sag mal so, die Haltung der Kritik war da sehr durchwachsen, um es mal diplomatisch auszudrücken. Auch Sie, Anke, waren nicht so richtig begeistert, aber manchmal mit ein bisschen Abstand und jetzt, wo es dann in die Kinos kommt, kann er trotzdem bestehen, der Film.
Naja, ich muss sagen, dass ich doch noch so einige Bilder im Kopf habe und die Ausgangssituation ist ja doch sehr vielversprechend. Also die Idylle, die in den ersten Filmminuten so zelebriert wird, die hat schon etwas Bedrohliches. Das spielt ja alles in den 50er Jahren. Alles ist pastellfarben, die Autos, die Kleider der Frauen, immer ist Partylaune und man hat immer ein Cocktailglas in der Hand, aber irgendwas stimmt da nicht und diese Bewohner und Bewohnerinnen dieser Siedlung, das bekommt man immer mehr mit. Das ist so eine Mustersiedlung. Die hat auch was Sektenhaftes, was Totalitäres. Und alle wirken so ein bisschen brainwashed. Und es ist dann alles, die auf einmal feststellt, unsere Geschichten sind doch allzu identisch.
Violet, wo hast du Bill kennengelernt?
Also das war in einem Zug
nach Boston. Boston.
Ja.
Ja. Dein Ticket fiel runter. Und er bückte sich, hob es auf und gab es dir, richtig? So war's, ja. So hat Margaret Tapp kennengelernt. Und Peg, ich meine mich zu erinnern, dass Debbie McIntyre so ihren Mann kennengelernt hat. Ja, genau. So haben sie sich kennengelernt.
Ja, also Alice stellt immer mehr fest, dass sie vielleicht in einer Fiktion lebt und dann kriegt sie auch noch so Flashbacks, so aus einer ganz anderen Zeit und sie versucht dann eben dieses Geheimnis dieser Siedlung zu ergründen, aber da ruht sich der Film dann zu sehr einfach auf seinen Schauwerten aus. Die liebt er so sehr, diese 50er Jahre, diesen oberflächlichen Reiz, dass er überhaupt gar keine Risse zulässt und da können diese Störgeräusche, die wir ja eben gehört haben, auch nicht mehr viel helfen.
Eigentlich also sehr schade.
Ist schade.
Weil das Setting ist ja interessant, ne? Diese Scheinwelt zu hinterfragen und da auch vielleicht düstere Geheimnisse zu entdecken, da bleibt der Film unter seinen Möglichkeiten.
Ja, auf alle Fälle. Und das ist ja ein Szenario, was wir schon aus anderen Filmen kennen, diese abgeschlossene künstliche Welt, die Truman Show zum Beispiel oder die Frauen von Stepford. Und da geht es ja um Hausfrauen, reale, die geklont werden, damit sie besser in das Bild der Männer passen. Und hier hätte der Film eigentlich auch weitergehen können, aber er ruht sich eben auf den tradierten Geschlechterrollen der 50er Jahre aus. Also die Frauen kochen, die Männer sind Paschas und vielleicht haben die Männer doch mehr mit der ganzen geheimen Sache zu tun, als man denkt. Und das finde ich so ein bisschen, da betreibt der Film Flucht. Warum sich nicht gegenwärtige Geschlechterverhältnisse anschauen, in gegenwärtige Communities zu gehen? Das wäre vielleicht richtig spannend gewesen. So bleibt es so ein Augenschmaus, der aber ziemlich schnell verpufft.
Also schon ein gewisser optischer Wert, aber dann noch von der Geschichte her durchaus sehr gemischte Gefühle. Don't Worry Darling von Olivia Wilde ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Und gehen wir mal ganz weit weg sozusagen zurück nach Deutschland, in ein norddeutsches Kaff nach Nordfriesland, Mittagsstunde nach Dörte Hansens Roman, jetzt also verfilmt. Da geht es ja sehr viel um Heimat und wie sie sich verändert. Was wird dir genau erzählt? Ist das auch so ein Heimatfilm, ein gebrochener Heimatfilm?
Ja, das kann man schon so sagen. Und Plattdeutsch wird geredet, immer mal wieder. Und über den Film schwebt so die Frage, was ist denn eigentlich Heimat? Und diese Frage stellt sich Ingvar. Der ist mittlerweile Hochschulprofessor in Kiel und der nimmt sich eine Auszeit, weil er eben zurück in dieses nordfriesische Dorf fährt, um sich um Vater und Mutter zu kümmern. Die begrüßen ihn aber gar nicht so besonders freundlich. Die Mutter ist dement, er kennt ihn nicht wieder und der Vater Sven nimmt lieber mal einen Schluck noch so ein Körnchen. Und über die Norddeutschen sagt man ja, dass sie besonders wortkarg sind, aber wenn sie mal reden, dann kommt es richtig aus ihnen raus.
Kannst du mal sehen, Herr. 70 Jahre Ehe, das schaffen nur wir beiden.
Wann ist die genaue Hochzeit?
Ja, nächstes Jahr im August. So lange müssen wir noch durchhalten, Herr und ich.
Ja, und Ingvar fragt sich natürlich, ist das jetzt hier noch meine Heimat? Weil er erkennt unheimlich viel nicht wieder. Also Erinnerungen sind ja auch immer an Orte verbunden. Die Schule ist nicht mehr da. Die Gaststätte vom Vater hat keine Gäste mehr. Und er fragt sich, was wäre anders gewesen, wenn ich hier in dem Ort geblieben wäre? Hätte ich noch was verändern können? Hätte ich hier noch frischen Wind reinbringen können? Und um diese Frage zu beantworten, springt der Film immer zwischen den Zeiten hin und her.
Und bei einem Heimatfilm erwartet man ja auch, ich sag mal, authentische Bilder, wenn es so etwas gibt. Heimatbilder. Wie ist der optisch?
Ja, also ihm fehlen die Bilder. Er ist ein bisschen flach fotografiert, öffnet sich nie für die Landschaft. Dafür ist aber die Figurenzeichnung ziemlich präzise. Also denen kommt man sehr schnell sehr nah. Man versteht auch ihre enge Verbindung zu ihren Wurzeln. Und ich finde, Lars Jensen gelingt da doch schon was. Also eine bewegte Familiengeschichte verbindet er mit einem Strukturwandel einer Region. Und je mehr dieser Ingvar so in diese Familiengeheimnisse reinkommt, je zärtlicher wird der Blick nochmal auf Vater und Mutter und wie dann Charlie Hübner, der Ingvar spielt, blickt, das ist schon kinotauglich.
Mittagsstunde von Lars Jessen, also in den deutschen Kinos ab Donnerstag, und Don't Worry Darling von Olivia Wilde, beide vorgestellt von Anke Liewecke aus unserer Filmreaktion. Vielen Dank.
Tschüss.
Und wir nutzen die Gelegenheit und wollen Tobias Menzel zu Wort kommen lassen, der schon mal in die Feuilletons von morgen geschaut hat.
Der in London lehrende Politologe Wladimir Pastuchow rechnet vor, dass wehrfähige russische Männer in diesem Herbst in die böse Endlosschleife einer Wahl zwischen Tod an der Front und Gefängnis gerieten, schreibt Kerstin Holm in der Frankfurter Allgemeinen zur von Wladimir Putin verkündeten Teilmobilmachung. Wehrfähige würden an die Front geschickt, um zu sterben, so Pastuchow. Oder sie landeten als Deserteure im Gefängnis. Doch wenn sie im Gefängnis säßen, würde man sie dort für die Wagner-Privatarmee von Putins Vertrautem Jewgeni Prigozhin anwerben, wo ihnen wieder der Tod an der Front drohe, wo Überlebende aber mit Straffreiheit belohnt werden. Den Straffreien blüht indes dann wieder die Einberufung an die Front. Schade, dass Putin nicht selbst als Soldat in dieser Endlosschleife kämpft. Dann würde er sicher den Krieg sofort beenden. Wer als Leser der Feuilletons vom Donnerstag versucht, diesem Krieg als Thema zu entkommen, hat keine Chance. Überall schimmert er durch, ob in Artikeln über Literatur, Theater oder Film oder im Interview mit einem Liedermacher. Wenn Konstantin Wecker im Gespräch mit Maxi Leinkauf vom Freitag über seinen Pazifismus spricht, kommt beim Leser automatisch die Frage auf, ob dieser Pazifismus angesichts des Ukraine-Kriegs noch zeitgemäß ist. Gleichzeitig ist es erhellend, über die Wurzeln von Weckers Pazifismus zu lesen. Mein Vater hat den Kriegsdienst verweigert in der Nazi-Zeit. Und er hat nur deshalb überlebt, weil der Kommandant, der ihn an die Wand hätte stellen müssen, ihn für verrückt erklärt und ins Irrenhaus gesteckt hat, erzählt Wecker. Diese pazifistische Haltung habe ihn tief geprägt. Wie zeitgemäß ist Literatur, die eiskalt temperiert ist, während tatsächlich zu befürchten steht, dass die Gesellschaft, völlig unmetaphorisch gesprochen, frieren muss, fragt ebenfalls im Freitag Sylvie Sophie Schindler rhetorisch mit Blick auf Thomas Melles neuen Roman »Das leichte Leben«. Und Michael Bartsch schreibt in der Taz über die Wiederentdeckung des 1945 gestorbenen Dramatikers Georg Kaiser und dessen Gas-Trilogie am Staatsschauspiel Dresden: Im Mittelteil dröhnen die aktuellen Bezüge geradezu, ohne konkret angesprochen zu werden. Das Gas wird nie fehlen, klingt es nach Erhebung der Energiewelt zur Religion. Dem Glauben folgt die katastrophale Ernüchterung. Andreas Rosenfelder hat in Berlin die Premiere der vierten Staffel von Babylon Berlin gesehen, die im Jahr 1930 beginnt, und bescheinigt den Autoren der Serie einen fast schon genialen Sinn für Timing, wenn er in der Welt schreibt: Die Krise auf dem Höhepunkt, so lautet eine Schlagzeile des Berliner Lokalanzeigers, die zu Beginn der Staffel eingeblendet wird, und man kann gar nicht anders, als die leider unzutreffende Überschrift auf das Heute zu beziehen. In einer von Lockdowns, Inflation, Krieg und Rezession gezeichneten Gegenwart erleben wir die Katerstimmung der 30er Jahre, ohne zuvor den Rausch der 20er Jahre ausgekostet zu haben. Henning Susebach schreibt in der Zeit über Architektur, über Gebäude, die an Bahnhöfen deutscher Städte anzutreffen sind und fast identisch aussehen und hat doch auch eine Kriegsassoziation. Büroblöcke in blendendem Weiß, rhythmisiert von schwarzen Strichen, die bei näherem Hinsehen Fenster sind, alle senkrecht, die meisten schmal wie Schießscharten, beschreibt er die sich stark ähnelnden Bauten. Jeder von ihnen sehe wie ein Barcode aus. Susebach twitterte über das Phänomen und erhielt von einem Nutzer eine augenzwinkernde Erklärung dafür, warum derart gestaltete Gebäude gerade an Bahnhöfen stehen. Der Barcode an der Fassade zeigt dem Zugführer, wo er ist.
Tobias Wenzel aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit. Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Natürlich jederzeit auch als Podcast.